für uns selber ist das ganz angenehm, wenn Gott sich krumm macht. Für uns als Gemeinschaft, ja, wenn er sich dann auch für andere krumm macht, dann geht das noch. Aber wenn es dann, wenn wir uns dann bewusst machen, Gott macht sich krumm für Menschen, die uns nicht nur fremd sind, sondern mit denen wir ein Problem haben, dann fällt es uns schwer, daran zu denken, dass Gott sich eventuell auch für die krumm macht. Beispiele waren so irgendwelche autokratischen Herrscher und Machthaber, also Trump und Belarus wurde genannt. Ja. Da haben wir dann echt ein Problem damit. Ich lade euch ein, dass wir einen Bibeltext aufschlagen. Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15 und da so die ersten Worte. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Da sind wir also, Sandra, bei dem, was du gesagt hast. Ja, wer da alles so zu Jesus kommt, das sind eben nicht nur wir, die wir uns alle halbwegs gut fühlen, sondern eben auch die, die so gar nicht gut sind in unseren Augen.
In unseren Augen,
genau. Mhm. Wobei wir, wenn wir hier bei Zöllner und Sündern sind, da ist dieses Uns schon sehr groß. Also das ist eine große Mehrheit, die diese Menschen ablehnt. Also es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Nun müssen wir daran denken, dieses Miteinander essen ist also mehr als zufällig irgendwo im selben Restaurant sitzen. Das ist also Tischgemeinschaft, so nennen wir das. Also da ist wirklich der Schwerpunkt liegt auf Gemeinschaft, nicht auf Tisch, sondern auf Gemeinschaft. Also wenn ich mit jemandem gemeinsam esse, dann ist das schon eine große Gemeinschaft, eine enge Gemeinschaft. Und das wird hier Jesus vorgeworfen. Der hat Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern. Und Zöllner sind ja nicht, also wenn wir heute vom Zoll reden, dann sind das die, die für die Steuern sorgen und eben Schmuggelgut einziehen und sowas. Zöllner waren damals die für die Besatzer gearbeitet haben. Also für eine fremde Regierung. Nicht nur für die eigene Regierung, sondern für die fremde Regierung. Und die eben, um selber überleben zu können, immer noch mal ordentlich was draufschlagen mussten. Zöllner ist also, das sind also mindestens mal Kleinkriminelle. Ja. Das ist die Mafia. Und mit denen hat Jesus Tischgemeinschaft. Das wird ihm hier vorgeworfen und dann antwortet er. Und er antwortet in drei Gleichnissen. Bei mir in der Lutherbibel sind sie überschrieben vom Verlorenen. Und dann kommt das vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Sohn. Und ich glaube, dass uns diese Überschriften ganz schön in die Irre führen. Nicht absichtlich, aber doch tun sie es. In der ersten Geschichte, die Jesus erzählt, vergleicht er sich mit dem Hirten. Es war ein Mensch, der hatte 100 Schafe und eines ist verloren gegangen. Wie ist das mit 1% Verlust? Also wirtschaftlich gesehen. Für einen Kaufmann. Kann man 1% Verlust hinnehmen? Kann man hinnehmen. Da fällt mal ein Glas runter und ist kaputt. Ware verdirbt. Sowas passiert. 1% Verlust. Aber hier ist einer, der sagt, nee, 1% Verlust will ich nicht hinnehmen. 1% Verlust ist mir wert, dass ich mich auf den Weg mache, dass ich viel Mühe mir mache, dass ich mich krumm mache, um dieses Schaf wiederzufinden. Viel Mühe nimmt Jesus hier auf sich und er vergleicht sich, das möchte ich nochmal sagen, er vergleicht sich mit Gott. Also der Hirte steht ja im Alten Testament für Gott. Und jetzt in der Antwort fängt er an und sagt, es war einmal ein Mann, der hatte 100 Schafe. Für uns klingt das, wir lesen da einfach darüber hinweg, weil uns dieses Bild so geläufig ist. Für die Menschen damals war das ein Schlag ins Gesicht. Da tritt einer auf und sagt, wisst ihr was? Ich bin eigentlich der gute Hirte. Ich bin ein Mensch mit 100 Schafen und ich bin derjenige, der dieses 1% Verlust nicht hinnimmt. In der nächsten Geschichte vergleicht Jesus sich mit einer Frau. Das ist, glaube ich, auch für uns ein bisschen komisch. Und in dieser ganzen Geschichte tauchen nur Frauen auf. Kein einziger Mann in dieser Geschichte. Und das Verhältnis verändert sich plötzlich. Wir haben nicht mehr 1:100, sondern in der Geschichte mit diesem verlorenen Silberstück haben wir 1:10. Der Wert ist plötzlich gestiegen. Dann kommt die nächste Geschichte, die ist viel länger. Und das Verhältnis hat sich hier nochmal potenziert. Wir haben hier also 1:1. Ein Mann mit zwei Söhnen. Oft betrachten wir so die beiden Söhne, gerade wenn wir so von dieser Überschrift ausgehen, vom verlorenen Sohn. Und dann denken wir vielleicht noch darüber nach, wer von diesen beiden ist denn jetzt verlorener? Ja. Ich glaube, dass es hier um den Vater geht. Es ist die Geschichte eines liebenden Vaters. Das Erste, was mir hier auffällt in den ersten Versen, ist ein mörderisches Verhalten dieses einen Sohnes. Also zum Vater geht und sagt, bitte gib mir mein Erbe. Das ist, also, wann gibt es das Erbe? Beim Tod. Und dann kommt der Sohn zum Vater und sagt, weißt du was? In meinen Augen bist du tot. Für mich bist du gestorben. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Bitte gib mir das, was mir zusteht. Für mich bist du sowieso schon tot. So geht hier der Sohn mit dem Vater um. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr an der Stelle des Vaters wärt? Auszahlen? Vielleicht doch nochmal überlegen, nur einen Teil auszahlen. Also das Erste, was mir hier an dieser Geschichte auffällt, ist, dass Jesus diesen Sohn gehen lässt. Und ich möchte nochmal daran erinnern, es ist ja, und stehen ja schon zwei Geschichten dazwischen. Und trotzdem gehört das für mich noch zu der Antwort auf den Vorwurf an Jesus, warum beschäftigst du dich, warum hast du Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern? Warum machst du dich krumm für für die Mafia, für die, die mit dir sowieso nichts zu tun haben wollen, die gar nicht dazugehören. Für die, nicht nur für die Fremden, sondern für die, die gegen uns sind. Und hier antwortet Jesus und sagt, ich gebe mich mit denen ab, weil das Menschen sind, die ich habe gehen lassen. Der Vater lässt diesen Sohn gehen. Seine Liebe ist so groß, dass er diese Menschen gehen lässt. Wir sagen das immer wieder, wenn wir über Sünde reden. Sünde ist Trennung von Gott und die Liebe und die Freiheit gehören zusammen. Liebe braucht einfach Freiheit und erst in der freien Entscheidung kann ich wirklich lieben. Aber hier in dieser Geschichte wird das plötzlich konkret, da wird das plastisch. Wie groß diese Liebe des Vaters ist. Wie viel Freiheit er seinem Sohn und damit auch mir selber gibt. Ich darf mich gegen ihn entscheiden. Und gegen Gott entscheiden heißt an der Stelle zu sagen, zahl mir das Erbe aus, in meinen Augen bist du gestorben. Liebe heißt gehen lassen. Die Geschichte geht weiter und wir kennen das, wie der Sohn sich verhält und welchen Weg er dann wieder gehen will, dass er zurückgehen will zum Vater. Und hier wird deutlich, Liebe heißt willkommen. Liebe heißt den wieder aufnehmen, der mich vorher so behandelt hat. Der nicht einfach nur gesagt hat, ich möchte jetzt nach dem Abi mal ein Jahr durch die Welt reisen, sondern ich möchte mich komplett von dir lossagen. Und den heißt der Vater hier willkommen. Und er macht das ja in einer Form, die sehr ungewöhnlich ist. Da müssen wir dran denken, ein Vater ist also schon ein etwas älterer Mann. Ja. Und hier ist das ja so beschrieben, als er noch weit entfernt war, also der Sohn, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das war also nicht das, was der Sohn sich so erwartet hatte. Ich darf da wieder hin und irgendwo so am Rande darf ich mich hinlegen zum Schlafen und muss schuften, um dann irgendwie auch am Ende des Tages noch ein bisschen was von der Suppe zu bekommen, sondern der Vater sieht ihn von Ferne, als er noch entfernt war. Das heißt, der stand also da und hat nach ihm geguckt. Und dann fängt er an und läuft. Er rennt, fällt ihm um den Hals und küsst. Das ist willkommen heißen. Und das ist so ein bisschen in unserer Kultur, aber in dieser Kultur noch viel mehr. Ich achte nicht auf meine eigene Ehre, auf mein eigenes Ansehen, sondern ich verhalte mich, wie es sich überhaupt nicht gehört. Das ist beschämend, was dieser Vater hier macht, dass er auf ihn zurennt. Und das ist ja, also, wie muss ich rennen? Ja, mit unseren Beinkleidern heute funktioniert das. Ja. Aber mit der damaligen Kleidung, was hat er machen müssen, um zu rennen? Der hat sich nackig gemacht. Also, Gott nimmt hier alles auf sich, achtet überhaupt nicht auf sein Ansehen, um diesen Sohn wieder willkommen zu heißen. Die Geschichte geht weiter und jetzt geht es um den anderen Sohn. Und hier ist es so, Vers 25, der ältere Sohn war auf dem Feld. Als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen, rief einen der Knechte zu sich, fragte, was das wäre. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Vers 28, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Vers 31 dazu, er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und guten Mutes, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Wenn ich jetzt nochmal auf die Rolle des Vaters schaue, dann finde ich hier sehr, sehr wichtig, dass der Vater geht und diesen Sohn sucht. Er ist derjenige, der das Gespräch mit dem anderen Sohn sucht. Gott ist also nicht nur derjenige, der die Sünder gehen lässt, und er ist auch nicht nur derjenige, der sie willkommen heißt, wenn sie wiederkommen, sondern er ist sogar derjenige, der die Sünder einlädt. Er hingeht und das Gespräch sucht und sein Handeln erklärt. Das alles ist die Antwort auf den Vorwurf, du hast Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern. Und Jesus antwortet und sagt, ja, ich mache mich krumm. Ich mache mir richtig viel Arbeit, weil sie es mir wert sind. Und sie sind Zöllner und Sünder, weil ich sie habe gehen lassen. Und ich habe Tischgemeinschaft mit ihnen, weil sie mir willkommen sind. Und ich gebe mich mit ihnen ab, weil ich sie suche, weil ich sie einlade, weil mir diese Menschen wirklich wichtig sind, weil sie mir wertvoll sind. Wir sortieren uns nicht in diese Kategorie Menschen ein, Zöllner und Sünder. Wenn wir darüber reden, dann sortieren wir Menschen ein, die, wir haben das gesagt, Trump, wir könnten diese Liste noch fortführen, aber wir kommen in dieser Liste nicht vor. Aber so groß ist Gott. So groß, dass wir anfangen, Probleme damit zu haben. Gott, wie kannst du nur? Und Gott antwortet und sagt, ja, so kann ich. Genau so kann ich, weil ich genau so bin. Und dann merke ich so für mich, vielleicht stehe ich nicht am Anfang dieser Liste, aber irgendwo auf dieser Liste kommt dann auch mein Name. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so einen liebenden Vater habe, dass ich einen Gott habe, der so handelt, wie Jesus hier das beschreibt. Und das sollen wir jetzt im Abendmahl gemeinsam feiern.